Herr Amles dran.
Unser Gott ist ein guter Gott. Amen. Amen. Wer von euch freut sich, dass ein Kind Gottes sein darf? Das ist das größte Geschenk, wo wir haben. Vielen Dank. Wisst ihr, eines Tages werden wir zusammen vor Gottes Thron stehen. Wir werden uns freuen für jeden Tag, wo wir investiert haben ins Reich Gottes. Wisst ihr das? So gewaltig zu sehen, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist das größte und beste Geschenk in unserem Leben. Amen. Ich heiße Daniel Exler, bin der Sohn vom Edmund. Ihr werdet ihn gleich miterleben. Ich werde wahrscheinlich kein Mikrofon brauchen. Ich habe einen der dynamischsten Väter, die es überhaupt gibt auf dieser Erde. Und ich bin froh, sein Sohn zu sein. Viel von ihm gelernt. Und ich schon dieses Jahr waren wir zum 10. Mal auf einer Missionsreise im Ausland. Und so lernt man viel dazu im praktischen Dienst. Und ich bin aufgewachsen in der christlichen Familie und hatte keinen so ein Tief gehabt. Also ich war gleich von Anfang an dabei. Und ja, ich bin Gemeindeältester, seit 10 Jahren auch schon Jugendleiter. Und mitten im Dienst kam plötzlich ein Schlag für die Familie. Es war eine ganz große Herausforderung. Davon möchte ich euch erzählen in ein paar Minuten. Und dann erlebt ihr das Wort Gottes von meinem Vater. Ich war mitten im Dienst, habe gedacht, alles läuft wunderbar. Und plötzlich hat der Herr unsere Familie erschüttert. Ich erzähle euch, wie das war bei mir. Ich bin eines Morgens aufgewacht und plötzlich konnte ich 50% nicht mehr sehen. Also ich habe die Sehkraft verloren in einem Auge. 50% plötzlich von heute auf morgen, also ohne Vorankündigung, ohne irgendeine auf irgendeinen Hinweis, plötzlich habe ich es einfach verloren. Ich habe das nicht zuordnen können, wusste nicht genau, was es ist und bin dann damit ganz normal weiter gegangen und habe damit gelebt. Dann später kam ein nächster Schub, also bei MS, bei Multiple Sklerose gibt es sogenannte Schübe, und wo Körperteile einfach ausfallen. Was bei mir ausgefallen ist, war meine rechte Hand plötzlich. Also ich konnte nicht meinen Kopf sagen oder meine Hand sagen, nimm bitte diese Flasche und heb sie hoch. Das war unmöglich. Entweder habe ich daneben gegriffen oder ich habe zu früh losgelassen, weil ich keine Koordination mehr hatte in meiner Hand. Ich konnte nicht schreiben. Und meine ganze linke Seite war alle betäubt. Also ich habe nichts mehr gespürt. Also wie wenn man zum Zahnarzt geht und man kriegt eine Spitze da rein. Alles betäubt, so war ungefähr mein ganzer Körper auf einer Seite. Und ich konnte nichts mehr machen. Es war kurz vor meinem Studium und ich habe gedacht, ich kann mein Studium nicht beginnen, weil ich nicht schreiben kann. nicht so praktisch. Und dann ging ich zu meinem Hausarzt und der hat gesagt, ja, wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. Da müssten wir Hirnwasser entnehmen. Das wäre zu viel. Das wäre wie wenn wir mit Kanonen gegen Spatzen schießen. Das lohnt sich nicht. Ja, und dann habe ich nicht gewusst, was ich machen soll. Ich kannte auch diese Krankheit gar nicht. Also bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was es ist. So dass ich ganz normal weitergelebt habe und plötzlich kam dieser nächste Schub, den es da gab. Nächster Körperteil ist ausgefallen. Plötzlich mein linker Fuß. Ich konnte nicht mehr laufen. Also ich bin nur noch gehumpelt so. Und meine ganze rechte Seite war wieder betäubt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und bin dann wieder zum Hausarzt gegangen und der hat mich dann zum Neurologen geschickt. Bis zu dem Zeitpunkt war ich noch nie bei einem Neurologen, wusste nicht, was die machen. Und habe denen so meine Geschichte erzählt. Habe schon vergessen, was damals war mit der Hand und mit dem Auge so. Und der hat mich sofort ins Krankenhaus geschickt. Er hat gewusst, was es ist. Und im Krankenhaus habe ich dann so verschiedene Tests gemacht. Also ich wurde angeschlossen, alle möglichen Dinge. Und haben sie Strom durch mich durchgeschossen, um alle Reaktionen dazu zu testen. Und nach einer Woche, ich habe nicht gewusst, was ich habe, nach einer Woche haben sie die Diagnose dann mir gegeben. Ich kam dann so in das Zimmer von dem Arzt und der hat zu mir gesagt, Häcksler, Sie sind unheilbar krank. Sie haben MS, Multiple Sklerose. Das ist eine Nervenkrankheit, wo unvorbereitet einfach plötzlich Körperteile ausfallen. Im Körper, also irgendwo fällt es plötzlich aus. Der beste Verlauf ist, dass es so bleibt, wie es ist. Der schlechteste Verlauf ist, dass es also tiefer geht. Sie haben leider den schlechteren Verlauf, dass es tiefer geht. Und also die Dinge, die ausfallen, werden mit der Zeit immer weniger funktionsfähig. Die haben die Diagnose gegeben, ja, in 2 Jahren sind sie im Rollstuhl, weil sie halt nicht mehr selber was tun können. Im Jahr 2003 war das und 2005 sollte ich im Rollstuhl sein. Und sie haben gesagt, ja, wir müssen noch eine Kernspintomographie machen. Kennt ihr das? Kernspintomographie? Ja, kennt ihr, okay. Und da wollen sie mich da hineinschieben und dann Aufnahmen machen von meinem ganzen Körper, eigentlich von oben bis unten, von seitlich und dann alle möglichen Aufnahmen machen. Ja, und dann haben sie mich entlassen mit dieser Diagnose. Kommt bitte in 2 Wochen wieder. Wir werden dann die Aufnahmen machen. Das wird uns nur noch den letzten Beweis geben, dass, also wo genau diese Dinge sind, damit wir eine richtige Behandlung machen können. Aber es ist heute noch unheilbar, also man kann da nichts machen, man kann nur diese Schübe ein bisschen nach hinten schieben, aber nicht stoppen. So bin ich entlassen worden mit dieser Nachricht. Ein Schock für unsere Familie, ein Schock für mich. Und dann war ich 2 Wochen krankgeschrieben. war gut, war ich zu Hause. Ja, und dann ging ein Kampf los. Und von diesem Kampf möchte ich euch erzählen. Ein Kampf, der nicht gegen Fleisch und Blut ist, sagt Paulus, sondern gegen Gewalten und Mächte der Finsternis. Ein Hammer. Da war, also wenn es mein Tisch wäre, war links die Diagnose von dem Arzt. Du bist unheilbar krank. Und rechts daneben habe ich ein Blatt aufgeschrieben, wo Gott mich in die Tiefe geführt hat und mich gelehrt hat über dieses Thema Heilung, über dieses Thema Glaube, über dieses Thema Empfangen durch Glauben. Freisetzen. Die Wahrheit freisetzen in allen Umständen. Ich habe gewusst, es ist 100% richtig. Ich bin unheilbar krank. Ich habe es nicht verleugnet. Ich habe gewusst, es ist so. Es war eine Realität. Aber es war nicht die Wahrheit Gottes. Es war eine 100%ige Realität. Aber es hat nicht entsprochen der Wahrheit Gottes. Und es gibt nur eine Wahrheit und diese Wahrheit heißt Jesus Christus. Diese Wahrheit heißt Jesus Christus und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Und das habe ich gelernt in diesen 2 Wochen, das war sehr intensiv. Ich musste mich ja beschäftigen mit dem Thema, ich wusste ja nichts von MS. Habe dann vormittags die MS-Bücher gelesen, da nachmittags dann das Wort Gottes gelesen und da kamen so zwei Welten auf mich. Und ich musste aufpassen, was lasse ich in mein Herz hinein? Hätte ich angenommen, dass diese MS mir gehört, wäre ich heute im Rollstuhl und wäre heute nicht hier. Aber ich habe angenommen, dass die Wahrheit Gottes eine Dimension hat, die unser Verstand übersteigt. Und so war ich mit diesen 2 Einflussgedanken 2 Wochen lang im Zimmer. Also ich habe immer noch gehumpelt, ne? Ich habe mein Blatt vor mir gehabt, habe gehumpelt, habe proklamiert, ich bin geheilt in Jesu Namen. Ich bin geheilt in Jesu Namen. Jesus Christus hat mich geheilt. Und mein Kopf hat mir gesagt, du bist blöd. Mein Körper hat mir gesagt, das ist unmöglich. Ich habe es gespürt an meinem Körper. Mein Verstand hat mir gesagt, das kann nicht sein. Meine Diagnose hat gesagt, das kann nicht sein. Aber das Wort Gottes hat gesagt, das kann sein. Und Freunde sind zu mir gekommen und haben gesagt, du, wir sind immer für dich da. Weil sie verstanden haben, hey, dieser Mann ist unheilbar, krank. Und selbst das durfte ich nicht annehmen. Wäre ich da reingegangen, hätte gesagt, okay, wunderbar, danke für Unterstützung, hätte mich identifiziert mit dieser Krankheit. Freunde haben, wie viele Leute bei uns angerufen haben, das ging rum, das ist der Hammer, das ging rum in einem Tag durch die halbe Welt. Leute haben angerufen von Amerika, von Kanada, von Ukraine und so. Ich habe mir da gedacht, wie schnell gehen schlechte Nachrichten um die Welt? Wie cool wäre es, wenn die gute Nachricht so schnell durch die Welt geht, hä? Da könnte morgen Jesus wiederkommen. Ja. Und so war ich dann zu Hause bei mir und ich habe dann, während ich gehumpelt habe, habe ich dann das Wort Gottes proklamiert. Und das war mein Schlüssel. Ich habe es proklamiert, die ganze Zeit. Römer 10,17. Der Glaube kommt vom Hören und das Hören aus dem Wort Gottes heraus. Und ich habe das Wort Gottes aufgenommen, jeden Tag. Und in mir ist ein Glaube entstanden. Ein Glaube entstanden und ich habe gewusst, ich bin geheilt. Mein Körper hat es noch nicht gesagt, die Diagnose hat es noch nicht gesagt und die Ärzte haben es noch nicht gesagt und meine Verwandten haben es noch nicht gesagt. Keiner hat es gesagt. Aber ich habe gewusst, in mir ist ein Glaube und ich bin überzeugt davon, dass ich geheilt bin, bereits geheilt bin. Obwohl mein Körper noch absolut dagegen war und ich habe gehumpelt, ich habe gewusst, ich bin geheilt. Es war so eine Realität für mich, 100% richtig. So bin ich zum Arzt gegangen und dieser Arzt hat dann die Kernspintomographie gemacht mit dem Ziel, Und die haben ja durch die Tests und durch das Hirnwasser, was sie entnommen haben, rausbekommen, ich habe MS. Mit dem Ziel, einfach zu wissen, wo sind diese Dinge im Kopf, in der Halswirbelsäule und so weiter. Da saß ich in dieser Kernspintomographie drin, die haben die Aufnahmen gemacht, zu meinem Arzt geschickt. Der hat das so an seine Leinwand so drauf gemacht, guckt die Bilder an und sagt, das kann nicht sein. Wir finden da nichts. Unmöglich. Das ist eine Fehlaufnahme. Gehen Sie nochmal zurück. Also nächste Woche war ich wieder im Kernspintomographie. Wieder gemacht. Wieder rübergeschickt zu meinem Arzt. Und der guckt sich das an. Das kann nicht sein. Was gibt's nicht. Dann war ich also jetzt ein kritischer Fall bei ihm. Also einer, der eine Diagnose hatte, aber nichts nachweisbar war. So hat er mich dann nach einem halben Jahr wieder da reingeschickt. Ich sollte wieder eine Kernspintomographie machen. Und da kam wieder nichts raus. So dass sie nach einem halben Jahr die Diagnose zurückgenommen haben und gesagt haben, ich bin vollkommen wiederhergestellt. Medizinisch unerklärbar, woher diese Krankheit plötzlich weggenommen wurde. In der Zeit habe ich dann schon darüber gepredigt, über dieses Heilung empfangen durch Glauben oder geheilt zu werden durch Glauben. Empfange dein Geschenk von Gott eigentlich durch Glaube. Habe ihm dann meine Predigt geschenkt, mit dem Arzt. Und habe ihm gesagt, ich glaube, dass Jesus Christus mich geheilt hat. Und so ging es dann rum. So habe ich jedes Jahr diese Kernspintomographie gemacht. Und jedes Jahr kam raus, dass nichts mehr ist. Der Arzt hat mich schon so begrüßt und hat gesagt, gell, bei Ihnen ist nichts. Jawohl, genau. Dann haben wir es gemacht und gesagt, jawohl, jetzt haben wir es auch bestätigt. Auf jeden Fall, was das Starke war, in dieser Zeit, die Heilung war plötzlich da. Plötzlich hat Gott mich geheilt. Aber körperlich hat es gedauert, bis es wiederhergestellt wurde. Langsam konnte ich wieder normal laufen, langsam konnte ich wieder. Und das Starke war dabei, alle Funktionen in meinem Körper sind wieder 100% wiederhergestellt. Was noch medizinisch erklärbar ist, aber sogar das Auge hat sich zu 100% wiederhergestellt. Und das kann man nicht durch irgendwelches Training wieder machen. Und Gott hat mich zu 100% wiederhergestellt. Und ich konnte Dinge tun, die ich tun wollte mit meinem Studium. Und das ist ein großes Zeugnis. Und dann ging das ziemlich schnell rum, diese Nachricht. Und ich wurde dann eingeladen, auf verschiedenen Jugendgottesdiensten zu predigen, in verschiedenen Gemeinden zu predigen. Bis eines Tages dann dieser Fernsehteam auf mich zugekommen ist und mich und mein Vater eingeladen haben. Dann waren wir dort oben beim das war schön, so zusammen Wochenende zu verbringen. Waren wir dann dort und haben da ein Interview gegeben. Und es wurde dann ausgestrahlt. Und dort bei der Ausstrahlung, bei der Erstausstrahlung, saßen wir zu Hause und wir wurden verbunden mit diesen Anrufern. Also die Anrufer konnten danach anrufen, die Zuschauer konnten anrufen bei dem Fernsehstudio und die wurden dann über so eine Nummer verbunden mit mir. Und dann habe ich an dem Tag nach dieser Ausstrahlung habe ich bestimmt 6 Stunden lang telefoniert. Also einer nach dem anderen, ohne Ende. Das ist schon komisch so. Und Leute haben sich bekehrt am Telefon. Ich habe gemerkt, wie groß ist dieser Hunger in Deutschland nach mehr von Gott. Wie groß ist das? Und die haben weniger die Heilung war wichtig, mehr dieses Auftreten. Ihr werdet mein Vater gleich erleben, dieses Auftreten. Wo finden wir Leute, die so eine Begeisterung haben für Jesus Christus? Und da habe ich Gemeinden vermittelt, viel, viel mehr. War wichtiger wie meine Heilung. Und so haben wir einfach das Liebe Gottes weitergegeben. Und Leute, Türen haben sich aufgemacht, mehr und mehr. Und das war echt gewaltig zu sehen. Ja, dann habe ich eine E-Mail bekommen danach mit den ganzen Leuten, die mich nicht erreicht haben. Ich habe also 2 Wochen lang, habe ich jeden Abend mindestens 3 Stunden telefoniert und alle Leute angerufen danach. Aber die Herrlichkeit Gottes war so stark und ich habe viele sehr gute Gespräche gehabt. Und so war ein Zeugnis nach dem anderen danach entstanden. Heute bin ich wiederhergestellt. Ein medizinisches Wunder. Ich kann laufen, ich kann reden, ich kann tun, was ich will. Ich kann Leute begrüßen. Das wäre alles medizinisch nicht möglich gewesen. Ich möchte einfach ermutigen. Es gibt Realitäten. Es ist so. Krankheit war 100% da. Aber es gibt eine Wahrheit und die Wahrheit heißt Jesus Christus. Dass er am Kreuz von Golgatha jede Krankheit getragen hat, jede Sünde getragen hat, jeden Fluch getragen hat, jede Schmach getragen hat, jede Minderwertigkeit getragen hat, jede finanzielle Not getragen hat, jede Ablehnung getragen hat. Empfange dein Geschenk. Durch Glauben. Gott sagt, wer mir nahen will, muss glauben, dass ich bin. Deswegen nimm diesen Glauben in Anspruch und pass auf, was du in dein Herz hineinlässt. Denn das Herz, mit dem Herzen glauben wir, mit dem Herzen glauben wir. Seid ihr bereit, euer Herz aufzumachen heute Morgen? Ja, mein Vater predigt gleich über das Herz. Wir wollen ihn begrüßen mit einem Applaus.
Gelobet sei der Name des Herrn. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Ich bin so dankbar, dass ich bei euch darf sein. Ich möchte nur vielleicht zwei, drei Worte sagen dazu. Es war eine von den schrecklichsten Stunden in unserer Familie, wo wir das alles erfahren haben. Es war ein Kampf, sage ich euch. Ich wünschte es meinen Feinden nicht. Aber Jesus hat den Sieg gegeben. Er ist Überwinder und wir sind auch durch ihn Überwinder. Amen. Ich freue mich von ganzem Herzen, bei euch zu sein. Ich möchte kurz auch mitteilen, dass letzte Woche euer Pastor war bei uns in der Gemeinde. Es war eine Hammerpredigt. Das war ein Segen, ich sage euch. Ich möchte nur eure ganze Aufmerksamkeit lenken und sagen, ihr habt ein goldiges Pastorenpaar. Schätze bitte. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Gott euch das als Geschenk gegeben hat. Die sind nicht ohne Fehler, aber sie sind von Gott hingestellt. Halleluja. Und heute möchte ich zum Worte Gottes kommen und ich möchte über das Herz predigen. Etwas, was sehr wichtig für uns alle ist, wenn wir hineinschauen in das Neue Testament, dann sehen wir, dass 530 Mal das Neue Testament lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das Herz. Schauen wir in die Bibel hinein, dann sagt uns die Bibel 1130 Mal über das Herz. Das Herz ist etwas, was sehr wichtig für Gott ist, sehr wichtig für uns ist. Und ich möchte jetzt in das Wort Gottes hineingehen und bitten euch aufzumachen. Matthäus 5. Kapitel, 8. Vers. Matthäus 5, 8. Da steht geschrieben, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Meine Brüder und Schwestern, dieser Vers sagt uns klipp und klar, dass dein Herz ist für Gott wichtig. Gott hat ein inneres Verlangen, ein Verlangen, weil er dich so liebt, will er dir die Gnade geben, dass du sollst die Fähigkeit haben, ihm zu schauen. Tag für Tag geht er nach. Warum? Weil er eine Bedingung dazu gestellt hat. Und die ist, dass wenn wir ein reines Herz haben, Verbindung zwischen dieser Möglichkeit, wo wir als Kinder Gottes haben, auf dieser Erde Gott zu schauen. Ich habe nicht vergessen, dass Gott hat keiner gesehen. Das habe ich nicht vergessen, so steht es geschrieben. Aber diese Fähigkeit, Gott zu schauen, so stark in seinem Herzen, dass er immer wieder nachgeht. Und eins, was er nachschaut, ist dein Herz. Darf ich die Frage stellen, wer von euch hat ein Herz? Halleluja! Und dieses Herz ist uns gegeben, meine Brüder und Schwestern, damit Gott kann hineinschauen und sehen die Reinheit in diesem Herzen. Bitte, 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 unterschätzt nicht die Reinheit des Herzens. Denn die Reinheit des Herzens ist verbunden mit deiner Fähigkeit auf dieser Erde, auch Gott anzuschauen. Damit wir Gott aber anschauen können, meine Brüder und Schwestern, müssen wir verstehen, wie diese Möglichkeit uns gegeben wird. In 2. Korinther, in 4. Kapitel, 4. Vers lesen wir. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Wir haben eine Fähigkeit als Menschen, sehen oder nicht sehen. Wir haben Augen, mit denen wir anschauen können, den Lichtglanz Gottes, die Herrlichkeit Christi, wo wir können anschauen. Aber damit die Menschen das nicht sehen, hat Gott dieser Welt ihre Augen zugemacht. Diese Augen des Herzens sind wichtig, sogar sehr wichtig. Jesus sagt in Johannes 3. Kapitel 3. Vers, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da steht das nicht erben, weil normal müsste das nicht erben reingehen, das Wort. Aber hier sagt Jesus, nicht sehen. Die Fähigkeit zu sehen mit den Herzen ist uns gegeben, wenn wir wiedergeboren werden. Gelobet sei der Name des Herrn. Es ist wichtig, dass wir auf unseres Herz Acht legen. Denn es ist notwendig, Gott schaut jeden Tag auf dieses Herz. Und er will sehen diese Reinheit des Herzens, damit sich öffnet mehr und mehr diese Fähigkeit, nicht nur Probleme sehen auf dieser Erde und Aufgaben sehen und Notwendigkeiten, sondern dass wir eine Fähigkeit haben zu sehen die Herrlichkeit Gottes, zu sehen den Lichtglanz des Evangeliums und leben ein Leben in Reinheit des Herzens. Halleluja! Ich bin ein Halleluja-Prediger, aber ihr werdet das verstehen. Und darum merkt ihr das, dein Herz ist wichtig für Gott. Sogar sehr wichtig für Gott. Er möchte wirken in dein Leben, mehr wie du denkst. Geben, mehr wie du ahnst. Denn sein Reichtum hat kein Ende. Halleluja. Dein Herz ist nicht nur wichtig für Gott. Dein Herz ist auch wichtig für dich. Ich möchte mit euch hineingehen in Epheser 1. Kapitel 18. Vers und da steht es geschrieben. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Hast du gehört, du bist Berufener? Du bist Berufener, berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, nicht wird sein in der Zukunft, sondern ist, gelobet sei der Name des Herrn. Das Reichtum ist für uns vorbereitet, für die Erben, für die Heiligen. Und diese Herrlichkeit ist da. Und Paulus wollte, dass die Gemeinde in Ephesus diese Herrlichkeit mehr und mehr empfängt, mehr und mehr hineinwirkt. Und darum betete er. Er wusste, um was es geht. Er wusste, es geht um das Herz. Es geht um die sehenden Augen des Herzens. Es geht um das Zentrale in Leben des Menschen, um das Herz des Menschen. Und darum betet er und sagt, dass er erleuchte Augen des Herzens. Aber sie waren doch schon wiedergeboren. Ja, meine Brüder und Schwestern, der Punkt ist zustande gekommen. Aber die Pflege dieser Augen, das soll zunehmen, dass wir mehr und mehr sehen, liegt in unseren Händen. Und darum betet Paulus und sagt klipp und klar, dass er betet, dass Gott soll erleuchten die Augen des Herzens, damit sie sehen können, welche Berufung sie haben. Wie oft vergessen wir als Kinder Gottes unter dem Druck der Umstände, unter dem Druck der Aufgaben, diese wichtige Aufgabe, dass unseres Herz, da muss es wachsen. Die Fähigkeit zu sehen, da muss es wachsen. Und darum ist das Herz wichtig für dein Leben, wichtig für dein Leben. Es ist so wichtig, dass Gott durch die Offenbarung eines Tages hat gesprochen. Und das lesen wir in Offenbarung 3. Kapitel 18. Vers. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das in Feuer geglüht ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Dein Herz ist wichtig. Man kann ein Kind Gottes sein und rumlaufen mit zugeklappten Augen. Nicht sehen die Herrlichkeit. Und darum ist diese Predigt heute für dich. Dein Herz ist wichtig für Gott. Er schaut in dein Herz hinein. Aber dein Herz ist auch wichtig für dich, damit du geistlich zunimmst, damit du mehr und mehr siehst die Herrlichkeit Gottes, damit du mehr und mehr kannst erkennen. Es ist wichtig, dein Herz für dich. Dein Herz ist wichtig für Gott, dein Herz ist wichtig für dich, aber dein Herz ist auch wichtig für den Nächsten. Ich möchte mit euch in die Bibel hineingehen weiter. Lukas 6, Kapitel 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wer von euch glaubt, dass Jesus immer die Wahrheit gesagt hat? Halleluja, ich bin der richtige Gesellschaft. Und hier sagt uns Jesus, dass es gibt nur zwei Möglichkeiten auf dieser Erde. Ein guter Mensch sein und ein böser Mensch sein. Und wenn wir so bedenken, meine Brüder und Schwestern, was hier Jesus sagt und schauen auf unsere Taten, dann kommen wir von Zeit zu Zeit ins Wanken. Aber ich möchte eine kurze Frage stellen. Wer von euch ist überzeugt, dass er ein guter Mensch ist? Darf ich mal die Hände sehen? Ich glaube, ich muss Bibelschule machen, kurz, aber nein, das nicht. Jesus hat nur zwei Möglichkeiten gegeben. Böser Mensch, guter Mensch. Der gute Mensch bringt immer nur Gutes aus seinem Herzen hervor. Der Böse bringt Böses hervor. Ich frage noch einmal, wer von euch zählt sich zu denen, die guten Menschen sind? Es gibt nicht die Möglichkeit, die wir uns oft aussuchen, meine, zwischen Gut und Böse. Meine Brüder und Schwestern, das, was hier Jesus sagt, sollten wir annehmen im Glauben, auch wenn wir genau wissen, dass wir in den nächsten 5 Minuten daneben schießen. Weil wenn wir, und das ist unsere menschliche Theologie, wenn wir uns den dritten Weg erlauben, dann ist es unsere Theologie, wo wir auf einmal meinen, man kommt auch anders durch auf dieser Erde. Es gibt keine andere Möglichkeit. Dein Herz ist für den Nächsten sehr wichtig. Und darum sollst du das wissen, weil das ist abhängig von deinem Herzen, welchen Einfluss du kannst haben, wie du kannst den anderen erbauen oder du kannst den anderen, wenn das Böse wirkt durch dich, den anderen fertig machen. Unseres Herz ist nur für einen Fall geschaffen, durch die Neugeburt, dass wir sollen gute Menschen sein nach dem Worte Jesu. Es ist keine Erlaubnis gegeben, dass wir Sonderstellung vor dem Herrn bekommen und können, wenn es um Nächsten geht, mit bösen Worten etwas sagen. Es ist nicht erlaubt. Wir sind geschaffen durch den Heiligen Geist, gute Menschen zu sein. Halleluja! Wir haben Einfluss aufeinander. Liebe Ehemänner, liebe Ehefrauen, denkt das nach. Liebe Eltern, denkt das nach. Wir haben Einfluss auf die Kinder. Wir haben Einfluss auf die Mitglieder der Gemeinde. Wir haben Einfluss auf unsere Nachbarschaft. Wir haben Einfluss auf unsere Städte. Weil dein Herz ist wichtig für den Nächsten. Und darum, achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz, was da vorgeht. Weil das so ist, sagt uns die Bibel, und das lesen wir in Sprüche 4. Kapitel 23. Vers. 4. Kapitel 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wow, welches Geschenk. Aus deinem Herzen entspringt Leben. Gott hat dich durch die Neugeburt versetzt, zu einem Gefäß gemacht, durch dem Leben weitergegeben wird. Da denke ich an Mütter, wenn sie so Kinder gebären. Sie geben Leben weiter, ein Geschenk Gottes. Aber ich habe eine Frage. Wer von euch hat heute, während er hierher gekommen ist, sein Auto abgeschlossen? Warum habt ihr das gemacht? Um zu behüten, dass keiner es ausleiht und mir nicht zurückgibt. Wer von euch hat heute, während ihr es aus dem Hause gegangen, die Haustür abgesperrt? Gut, zugemacht, nicht offen gelassen. Etliche machen, nein, okay, nicht zu abgeschlossen, zugemacht. Wozu machen wir das? Um unser Haus zu behüten. Wer von euch hat eine Versicherung abgeschlossen? Autoversicherung, Lebensversicherung, Hausratversicherung. Wozu machen wir das? Im Falle des Falles. Um zu behüten, dass wir nicht bestohlen werden, wenn es geschieht, dass wir zurückbekommen. Wir bemühen uns auf diesem Wege, unser Haus zu behüten, unser Auto zu behüten. Es liegt in unserem Herz, in unserem Leben so. Schaut mal, wozu sind etliche Frauen so komisch? Wenn das Kind auf die Straße läuft, dann laufen sie nach. Wozu? Du sollst doch laufen. Deinen brennt ein Verlangen. Behüten das Herz, das Kind vor dem Unfall. Denkt mal an bestimmte Männer, die ihre Frauen beschützen, dass sie nicht 5 Tage woanders übernachten und dann am 6. Tag nach Hause kommen. Wozu machen sie? Kann sie doch übernachten, wo sie will. Etliche nennen das zwar Eifersucht, aber ich nenne das anders. Ich nenne das behütende Frau, dass er nicht auf dumme Gedanken kommt. Das ganze Leben ist bei uns so gebaut, dass wir uns bemühen zu behüten. So ist das Leben aufgebaut. Und hier sagt uns das Wort Gottes klipp und klar in diesen 4. Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Du machst es richtig, wenn du bewahrst. Das ist weise. Aber bedenke, da gibt es etwas Kostbareres. Das vielleicht, mit dem wir herumschleudern und gar nicht achten, wer sich da einnistet. Welche Gedanken sich da einnisten. Wer so beherrscht das Herz. Wie oft habe ich gesehen, Männer und Frauen, die, man nennt das so, ausrasten in der Familie. Kennt ihr das? Ausrasten. Für 5 Minuten dann nicht wissen, was sie machen. Und dann nistet sich etwas ein. Und das Wort Gottes sagt, über alles, was wir bewahren, behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Erlaube nicht, wir machen gut, dass wir vieles bewahren, aber stell dein Herz da oben als Priorität. Als Priorität, behüte dein Herz ständig, damit keiner sich einnistet in deinem Herzen. Kein fauler Gedanke, keine faule Vorstellung, sondern dass dein Herz rein bleibt. Denn Gott möchte dich hineinführen in die Fähigkeit, seine Herrlichkeit zu sehen. Und meine Brüder und Schwestern, man kann da gut fasten, man kann da viel beten und dass viele für dich beten, aber das ist nur Mithilfe. Ausschlaggebende ist, dass du ein reines Herz hast. Ausschlaggebend. Das ist für Gott, was er akzeptiert, um neue Fähigkeiten zu geben. Unseres Herz ist für Gott wichtig. Unseres Herz ist für uns wichtig. Unseres Herz ist für den Nächsten wichtig. Und darum sollst du in deinem Leben behüten es mehr, wie alles andere, was du behütest. Ich verstehe die Liebe der Mutter zu den Kindern, auch der Väter. Aber mehr wie deine Kinder sollst du dein Herz behüten. Ich verstehe, wenn wir behüten unseren Ehepartner, aber mehr wie dein Ehepartner solltest du dein Herz behüten. Es ist wichtig, es ist wichtig. Meine Brüder und Schwestern, erhalten ist, das Herz ist wichtig. Und darum sagt er, erhalte dein Herz in der Begeisterung. Denn dein Herz hat Einfluss auf dein Leben. Dein Herz hat Einfluss auf deine Gesundheit. Dein Herz hat Einfluss auf dein seelisches Befinden. Ich möchte mit euch hineingehen in Sprüche 15. Kapitel. Sprüche 15. Kapitel. Ich lese zuerst den 13. Vers. Sprüche 15, 13. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Wer von euch möchte ein mutiger Christ sein? Wunderbar. Meine Brüder und Schwestern, mutig oder nicht mutig sein, ist verbunden mit unseren Herzen. Ist verbunden mit unseren Herzen, wenn wir auch vielleicht unterschätzen, aber es ist so. Und hier sagt uns das Wort Gottes, die Bibel, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Jetzt will ich eure Gesichter anschauen. Etliche sind so mit ein Auge offen, einer zu. Man muss kein Prophet zu sein, um zu sehen, was in Menschen vorgeht. Denn das Gesicht zeigt immer das, was in Menschen vorgeht. Denn ein fröhliches Herz hat Einfluss auf unsere Muskeln. Muskeln unseres Gesichts. Und egal wie du wunderbar in deine Frömmigkeit gepflegt, gewachsen bist, als Christ viel gelernt hast, aber deine Muskeln sind unterstellt der Fröhlichkeit des Herzens. Und meine Brüder und Schwestern, ich habe wunderbare Christen mit 80 gesehen, die haben gestrahlt immer noch. Man sagt doch, dass je älter der Mensch wird, desto mehr schlapper wird alles und so. Ja? Aber ich sage euch, es ist und bleibt. Wenn wir ein fröhliches Herz haben, wirkt sich das aus auf unsere ganze Muskulatur. Alles läuft ganz anders ab in unserem Körper. Viele Dinge, wo wir, wenn wir älter werden und zu Tabletten greifen und zu bestimmten Massagen greifen, egal, das ganze Spektrum, wo so kommt, auf uns zu, kann man verändern, meine Brüder und Schwestern, wenn man rechtzeitig lernt, ein fröhliches Herz zu haben. Ein fröhliches Herz, denn es wirkt sich auf unsere ganze Muskulatur aus und wirkt sich positiv aus, so dass dein Gesicht immer zeigt, was drin ist in deinem Herzen. Halleluja! Ein fröhliches Herz. Im 17. Kapitel Sprüche 22 steht geschrieben, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Wer von euch möchte verdorrte Gebeine haben? Keiner. Aber meine Brüder und Schwestern, wie oft nehmen wir diese Sondererlaubnis, uns ein betrübtes Gemüt zu haben? Ich schließe mich ein. Ich schließe mich ein. Wie oft, meine Brüder und Schwestern, denken wir gar nicht nach, dass zwischen den betrübten Gemüt und unseren Herzen ist eine Verbindung. Und automatisch wirkt sich das aus. Automatisch wirkt sich das aus. Automatisch wirkt das auf das Herz. Und automatisch kommt etwas zustande, was wir uns gar nicht wünschen. Und dies sagt uns das Wort klipp und klar. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Wer möchte, dass es seinem Körper immer wohl geht? Ich auch. Ich auch. Aber die Entscheidung liegt in unseren Händen. Du kannst tatsächlich wohl deinen Körper tun, nicht nur Urlaub machen. Was gehört dazu? Nicht nur das Bad machen, für ein paar Stunden in der Badewanne drin liegen. Das ist wohl dem Körper, das gehört auch. Aber es gibt etwas, was viel wirksamer ist. Und das ist ein fröhliches Herz. Weißt du, letztes Mal, wo euer Pastor bei uns war in der Gemeinde, hat er über Liebe gepredigt. Bei euch wahrscheinlich auch schon. Und dann hat er einen Ausdruck gebracht, der uns in Staunen gebracht hat, aber wir haben alle bejaht und waren alle froh. Er sagt, Liebe, Gefühle gehören nicht zu Liebe. Liebe ist eine Entscheidung. Gut gesagt, bis es gut geht. Aber ich sag dir, ein fröhliches Herz zu haben, ist tatsächlich eine Sache der Entscheidung. Der erste Schritt ist die Einstellung, dass man sich entscheidet und ich werde ein fröhliches Herz haben. Obwohl alles wird sagen, der schlimme Zustand, dein Arbeitgeber, deine Nachbarn, Und der Chaos bei uns im Land ist alles. Aber ich sage, die Entscheidung soll getroffen werden. Ich will ein fröhliches Herz haben. Und ich sage, unter uns, das habe ich in der Schrift noch nicht gefunden, du wirst viele gute Freunde haben, wenn du ein fröhliches Herz wirst haben. Du wirst ein Liebling in der Gemeinde sein. Aber das ist ein anderes Thema. Ja? Ich möchte beim Thema bleiben. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Du bist abgesichert, von einem Arzt zum anderen zu laufen. Du bist abgesichert, mein Bruder und meine Schwester. Es tut tatsächlich dem Leib wohl. Es ist gut. Du legst dich hin, schlafen, und es tut dir wohl. Und du stehst morgens auf, und der erste Gedanke, Halleluja, wie gut es ist. Wie gut es ist, aufzustehen. Nicht dieses Krächzen, oh, schon wieder zur Arbeit gehen. Oh, schon wieder. Oh, wann werde ich schon Rentner endlich, Mann. Nein, du stehst auf mit Freude. Jetzt packe ich meine Kinder und in die Schule. Halleluja. Warum? Weil du ein fröhliches Herz hast. Aber vergiss nicht, wenn du zu lange wirst verweilen, zu lange verweilen in betrübtem Gemüt, wo tatsächlich vieles sich bemüht, damit du ein betrübtes Gemüt sollst haben. Auch von Zeit zu Zeit Freunde kennen, dass dir als Geschenk Verpackung geben und Arbeitgeber und auch Ehepartner kann von Zeit zu Zeit Fehler machen und dir ein Geschenk so, weißt du, wegen Zahnpaste, dass sie nicht zugemacht ist und solche ganze Dinge, Kleinigkeiten, schon wieder hast du deine Schuhe nicht ausgezogen und ich muss putzen und du schleuderst hier herum mit dreckigen Schuhen. Vieles kann sein, wo eins nach dem anderen kommt und auf einmal erlaubst du dir ein betrübtes Gemüt haben. Ach, ich Armer. Ach, ich Armer. Hätte ich eine andere geheiratet. Wenn ich es auch lächerlich sage, aber wir nehmen uns die Sondererlaubnis und denken gar nicht nach, dass es tatsächlich hat auch Folgen. Und Folgen nicht bei der, auf dem wir sauer sind, sondern Folgen in uns selbst. In uns selbst, in unserer Gesundheit, in unserem ganzen Körper hat das Folgen. Und dann stehen wir, Pastor, bitte bete. Und Heilungsteam, bitte betet. Und die beten, Gott gibt auch Gnade. Aber es kommt wieder. Weil das Gemüt immer wieder praktizierte. Und darum, stell dich heute gegen diese Praxis in dein Leben. Erlaube nicht, denn Gott erwartet, dass wir ein fröhliches Herz sollen haben. Eure Uhr geht zu schnell. noch drei Schriftstellen und ich komme zu Ende. Sprüche 14. Kapitel, 30. Vers. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Andere Übersetzung sagt, Wurmfraß in den Knochen. Wer von euch möchte so einen Wurmfraß in den Knochen haben? Oder Eiter in den Knochen? Ich glaube keiner. Aber wie oft, meine Brüder und Schwestern, erlauben wir uns, eifersüchtig zu sein? Ich nehme mal ganz so nicht komplizierte. Ja, die dürfen singen und ich darf nicht singen. Ungerechtigkeit. Ja, der Pastor, der kann hier immer vorne sein und ich nicht. Ja, der hat so viel in seinem Haushalt und mein Alter bringt nichts. Man übt halt diese Gedanken, eifersüchtig auf den Erfolg des anderen, eifersüchtig auf das, was abläuft, eifersüchtig und man erlaubt sich sowas und denkt gar nicht nach, dass das sich auswirkt auf uns. Der Pastor wird überleben. Und das Lobpreisteam wird auch überleben. Aber die eigene Gesundheit wird leiden. Versteht er mich? Versteht er mich? Warum ich das sage? Um zu zeigen, meine Lieben, wie wichtig für uns ist, ein fröhliches und gelassenes Herz haben. Es kommt die Stunde, wo Gott mich wird erhöhen. Es kommt die Stunde, wo Gott mir wird anvertrauen. Auch ich werde dienen. Und nicht nur der Pater, ich werde zusammen mit ihm dienen. Halleluja! Ich werde. Das ist ein gelassenes Herz. Und dann brauchst du dich keine Gedanken machen. Oh Gott, was habe ich wieder in meinen Knochen? Schon wieder tun sie weh. Und dann müssen wir zu einem Arzt, zu einem anderen Arzt. Dieser Eiter ist nicht notwendig in unseren Knochen, sondern Gesundheit. Amen. Aber ich möchte noch das aus Sprüche 16. Kapitel 24. Vers. 16. Kapitel 24. Vers. Nicht nur Gefühle sind wichtig für unsere Gesundheit, Gedankengänge, sondern auch etwas anderes. Freundliche Worte sind Honig. Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Oder die andere Übersetzung sagt, Medizin für das Gebein. Freundliche Worte sind Honig. Wer von euch mag Honig? So zum Frühstück. So richtig. Warum mag wir er süß? Ich mag auch Honig. Oh, das sieht man, ja? Ich mag Honig, es ist gut. Nur meine Brüder und Schwestern, Honig nach der Medizin nach hat nicht nur eine Sache, dass uns reizt mit der Süßigkeit, sondern Honig hat auch Heilungswirkung. Honig hat Heilungswirkung auf unseren ganzen Körper. Und darum macht der gut, der Honig isst. Jetzt habe ich gute Werbung gemacht für Honig. Es ist für dich, für deinen Körper heilend. Und hier sagt uns das Wort Gottes, dass freundliche Worte sind wie Honig. Wie oft, wenn wir so kommen in die Gemeinde, ich denke, ihr seid noch eine Gemeinde, die gehört zu dieser Erde, in der auch viele Probleme es gibt. Und dann kommst du so in die Gemeinde und siehst du jemand, der echt sauer ist. Dein Gemüt ist ein Keller und du schaust auf ihm, eine Versammlung, zweite Versammlung, dritte Versammlung, du betest, klar. Und er ist immer so. Ich sage dir, wir haben Einfluss aufeinander. Bitte, bitte unterschätzt nicht die Waffe, die Gott dir gegeben hat, Worte. Worte der Liebe. Unterschätzt nicht, dass wir da den Feind abschießen können. Erfahrung, wo wir so oder wo wir uns verwickeln lassen in bestimmte Probleme und dann kommen wir in die Gemeinschaft der Heiligen und bringen unsere alte Säcke, stinkende Dinge mitten in der Gemeinde und scheuen uns gar nicht, dass wir in der Mitte der Heiligen drin sind und dieses pustet aus und jeder kann es richten. Könnt ihr das Sache mit riechen, ja? Wozu wir auch Zähne putzen. Das ist nicht, soll alles so riechen, wie es ist. Und deine Worte können Veränderung schaffen. Denn dein Herz ist wichtig für den Nächsten. Und da kannst du dann Worte aussprechen. Worte der Heilung. Worte der Erkenntnis. Worte der Weisheit. Worte, die tatsächlich Veränderung schaffen. Ich sage euch, meine Brüder und Schwestern, wir fahren mit dem Daniel viel herum. Und es ist nicht einfach von Zeit zu Zeit. Und ich schätze, dass wir mit ihm fahren herum. Er ist dieser Mann, der in den Stunden, wo ich so hänge richtig, tut mir nicht schämen, sowas zu sagen, wo ich so hänge, der mich zieht am Kragen und sagt, Papi, es geht weiter. Tatsächlich, es geht weiter. Es geht weiter. Und ich freue mich, dass wir einander dienen können, alle. Freue mich, meine Brüder, klar, dass das macht der Herr, nicht der Mensch. Wir geben nicht Ehre den Menschen, wir geben ihm. Nur, wir können Veränderungen schaffen durch freundliche Worte, die da süß sind wie Honig, für die Seele heilen. Wir können das machen, wir können erhalten die göttliche Atmosphäre mit unseren Brüdern und Schwestern in unserer Gemeinde, wenn wir lernen, wissen, dass wir haben Einfluss, freundliche Worte immer sagen. Muss ich ein Schauspieler sein? Nein. Ich muss nur gehorsam sein dem Worte Gottes. Ich muss nicht Sondererlaubnis mir nehmen, weil die Frau jetzt mir fertig hat gemacht nach dem Frühstück, weil ich wieder nicht abgeräumt habe, mit dieser schlechten Laune in die Gemeinde kommen und dass jeder soll sehen, dass ich armer leide unter den Hut meiner Frau. Verstehst du? Es ist wichtig, dass wenn wir kommen zusammen, dass wir freundliche Worte sprechen in Gehorsam und nicht als Schauspieler, die da in die Gemeinde ganz anders sind. Nein, wir kommen zu dienen einander. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Und darum sei dir immer bewusst, dein Herz ist wichtig für Gott. Es ist viel Reichtum, das er dir noch öffnen will. Dein Herz ist wichtig für dich, denn du kannst noch vieles machen, was du noch nicht gemacht hast, wenn du ein fröhliches Herz wirst haben. Und dein Herz ist für deinen Nächsten sehr wichtig. Und in dem allem möchte ich jetzt zum Ende kommen. In Gehorsam eure Ordnung, die der Heilige Geist in eure Mitte macht, möchte ich jetzt auch zum Ende kommen. Und ich möchte dich einladen, wenn heute der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, wenn dein Herz zu dir gesprochen hat, wenn du diesen Impuls hattest, ja, ich will ein fröhliches Herz haben. Ich will auf mein Herz achten. Ich will heute die Entscheidung treffen. Ich will ab heute ganz anders behandeln, mein Herz. Dann gebe ich dir heute diese Möglichkeit, dieses Ja zu sagen, ganz stark in diesem Gebet. Ich werde nachher einladen, zum Gebet nach vorne zu kommen. Wir wollen hier, je nachdem wie wir nach vorne kommen, beten dann. Beten, ich glaube an Wunder. Und ich glaube, dass Gott segnet, wenn wir Entscheidungen treffen. Und Gott segnet nicht darum, dass wir nachher es aufhören, sondern dass wir unter den Segen des Herrn gedeihen. Amen. Richtig gedeihen und Entscheidungen treffen wir nicht darum, dass wir als Versager weiter werden sein, sondern Entscheidungen treffen wir, weil wir von Sieg zu Sieg gehen in unser Leben. Und darum wollen wir heute diese Entscheidung treffen. Und ich rate dir, diese Entscheidung zu treffen. Löse dich jetzt vor der Angst. Was? Nach vorne kommen? Nein! Wir sind Brüder und Schwestern! Wir sind eine Familie Gottes und hier ist kein Schauspiel, sondern ein Handlung des Glaubens, in dem, dass wir zusammen werden beten und sagen, ab heute, wir werden in diesem Herz, das siegt, wandeln. Ich möchte dich ermutigen zu diesem Schritt. Vielleicht hast du auch noch nie die Entscheidung getroffen, mit ganzem Herzen den Allmächtigen zu dienen. Vielleicht war es bei dir so eine Halbherzigkeit oder jemand hat dich mitgeschleppt oder vielleicht, dass deine Frau so liebvoll ist und zu jedem Gottesdienst dich mitschleppt oder der Ehemann, egal. Aber du bist eben da, und das Wort spricht zu dir. Dann triff heute bitte die Entscheidung. Triff, du wirst nur gewinnen. Denn Gott wird auf deiner Seite sein. Er will dir Sieg geben. Er will, dass das ewige Leben, wofür Jesus bezahlt hat, den treuen Preis, großen Preis, dass es dein Eigentum wird. Dass du sollst ein Kind Gottes sein. Das auf dieser Erde nicht ohne Probleme, nicht ohne Kämpfe, aber das glücklichste Kind Gottes soll sein. Heute ist diese Möglichkeit. Heute ist diese Möglichkeit und ich möchte euch alle einladen jetzt, mit euch aufzustehen. Stehen wir mal bitte auf. Wir machen so, ich schlage vor, wir geben erst Gott die Ehre im gemeinsamen Gebet. Und dann, während wir beten, kannst du schon nach vorne kommen, zu diesem Gebet des Glaubens oder zu diesem Gebet der Hingabe, dass du wirst dich hingeben für Jesus und ihm dienen. Während wir danken, kannst du schon nach vorne kommen. Und jetzt darf ich euch bitten, dass wir jetzt alle biblisch unsere Hände erheben und ihm Ehre geben, dass er der gute Vater ist. Wir beten gemeinsam. Vater, wir preisen dich und wir loben dich in dieser Stunde. Wir sind begeistert, wir sind voller Freude, wir sind dankbar für diesen Gottesdienst, für alle Zeugnisse, Heiliger Geist, für deine Gegenwart, für das, dass du jeden von uns liebst und du hast für jeden dein Leben hingegeben, Jesus, und du möchtest dich mächtig offenbaren im Leben von deinen Kindern. Vater, und ich bitte dich in dieser Stunde, berühre jetzt jedem, der nach vorne kommt. Vater, dass das soll nicht eine Plapperei sein, wenn wir beten, sondern eine Handlung des Glaubens und die Salbung Gottes soll sich legen auf jedem, Vater, während wir hier beten. Komm, Heiliger Geist, und wirke, ich bitte dich in Jesu Namen. Und ganz besonders berühre alle die, wo Entscheidung wollen treffen, Jesus, ihr Leben dir geben. Vater, mach sie mutig jetzt. Mach sie voll Freude jetzt. Denn das ist ein Schritt des Lebens. Und ich preise dich, dass du hörst unsere Gebete. In Jesu Namen. Halleluja. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, Viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.